Ciao, schöne!
Hallo und willkommen zurück zu den schönen Ecken. Wir sind immer noch in Dänemark unterwegs, genau genommen immer noch in Kopenhagen. Und ich stehe jetzt hier mit Cornelis. Hallo.
Ich stehe hier mit Sven. Hallo.
Vor dem Blocks. Und mehr weiß ich auch nicht, außer dass hier Exhibitions, Tours, Meetings and Events, Design Shop und Café dran steht. Und dass das nicht nur irgendwie das Blocks ist, sondern offensichtlich auch das DAC, das Danish Architecture Center.
Genau.
Und jetzt übergebe ich an die Person, die uns aufschlauen wird, was das hier ist. Cornelis Kater, meine Damen und Herren.
Oh, Hilfe. So eine hohe Ankündigung. Genau, es ist auf jeden Fall ein Architekturmuseum, wo man viel lernen kann über dänische Architektur, als also in Kopenhagen gemacht wurde, aber auch anderswo in der Welt. Es ist auch durchaus ein Exportgut geworden. Ich habe das bisher mal ein bisschen links liegen gelassen, weil ich gedacht habe, na gut, das Gebäude selber ist halt ein Block, also aus Glas und so, Blocks, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dänische Architektur, das sind halt so Blöcke, also es passt irgendwie, aber ich hatte mir noch nicht die Zeit, um mal mehr reinzugehen. Und wir haben jetzt gedacht, heute machen wir es mal und schauen, ob das was taugt. Vielleicht filmen wir noch einen netten Ausblick auf die Hafenanlage, auf das Wasser und lernen eventuell mal ein paar Dinge über die Architektur, die wir bisher nur vermutet haben. Das wäre so der Plan.
Ja, was mir jetzt schon mal auffällt, ist, während wir diese Treppe hier runtergehen, weil der Eingang des Gebäudes ist unterhalb der Straßenlinie oder des Straßenniveaus, hier sind so Eisen-Stahl.
Ich glaube, die heißen Spundelemente.
Ja, genau. Also die sind so quasi rautenförmig. Nein, ich vergiss das. Guckt euch doch einfach die Bilder an. Genau, so viel zu unserem Audio-Podcast. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, spürst du, wie diese... Wie selbst diese geringe Geräuschkulisse der Stadt hier unten fast vollständig ausgesperrt wird. Wir hören die Menschen, die oben an der Treppe steht, aber es ist schon deutlich ruhiger hier unten. Jetzt blicken wir auf eine Vogelperspektive der Stadt, die hier unten in einem großen Kreis im Eingangsbereich gemacht ist. Auch überraschend hoch aufgelöst.
Geil, ja. Das ganze Ding hat einen Durchmesser von bestimmt 10 Metern.
Mit kleinen QR-Codes, wo man sich dann wahrscheinlich was erklären lassen kann.
Gar nicht so blöd, mal die Stadtstruktur so ein bisschen zu verstehen. Ne? Wir sind dort, wo der rote Pfeil ist, an die Brücke gelaufen, auch so ein bisschen an diesen Wallanlagen entlang. Die Stadt war offensichtlich auch befestigt früher und ein Teil dieser Wallanlagen, oder vielleicht vollständig, ist noch erhalten. Rechts gibt es auch noch eine Burg.
Eine Bretagne, ja. Also wo ich auch noch Folge über die niederländischen Orte Bretagne gelesen hat. Hallo, wir sind ein Audio-Podcast. Wie gesagt, wir können nicht Bilder beschreiben und wir können auch nicht referenzieren, dass wir schon...
Genau, und wie merkt man auch, offensichtlich war viel Hafen früher schon in der Stadt. Die hat nicht so eine riesengroße Innenstadtstruktur. Ganz interessant irgendwie, wie das so aufgebaut ist.
Ne? Okay. Ja, also das ist wirklich interessant aufgebaut, weil von dieser zentralen... von diesem Meeresarm, den du ja eben, als wir auf der Brücke standen, in unserer Meta-Folge, die ja noch kommen wird zu diesem Zeitpunkt, beschrieben hast. Wir referenzieren wieder quer durch die Zeitlinien. Wir sehen hier ganz gut, für euch beschreiben wir es, dass Kopenhagen eben durch einen Ostseearm getrennt wird, der die südlichere Insel Falster von der großen Insel Seeland, auf der halt Kopenhagen hauptsächlich liegt, trennt. Und die Hafenanlage ist nicht nur einfach so zerklüftet, wie man es normalerweise kennt, also mit so einzelnen Hafenanlagen, die als quasi Vierecke in dem eigentlichen Hafenbecken nochmal drin liegen, sondern es gibt nochmal so einen halbrunden Arm, der... ja, nochmal so nach hinten führt, zu irgendwelchen Fabrikgeländen. Und es gibt nochmal so Becken, die wiederum hintergelagert sind, die wie so ein Zahnrad so Ausbuchtungen von Land haben.
Das sind die Befestigungen, ne?
Und das sind, genau, das sind die ehemaligen Befestigungen, die du eben beschrieben hast. Vor allem nach Süden scheinbar. Also nach Süden hat man hier offenbar
vor den Deutschen
kräftig verteidigen müssen. Vielleicht vor denen, zu denen man heute Tunnel baut. Gut. Also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es sehr viele Wasserflächen gibt.
Ja. Die QR-Codes, die hier zu sehen sind, führen, ich habe es gerade ausprobiert, auf die DAC-App, die ich sogar installiert habe, die Danish Architecture Center-App. Ich hatte auch wahrgenommen, dass Kopenhagen wohl Stadt der Architektur seit 21 bis 25 ist. Also ich glaube sogar auch weltweit, da ist also gerade auch viel los, das sichtbar zu machen, was in der Architektur passiert ist. Deswegen sind wir auch eigentlich nur zur richtigen Zeit hier und es gibt sehr viel zu entdecken, viele Projekte. Also überall, wo die QR-Codes sind, sind hier moderne und spannende Entwicklungs- und Bauprojekte passiert oder geplant. glaube, passiert. Genau. Wollen wir mal reingehen?
Okay. Wir gehen zu einer Drehtür, die sich dreht.
Schon mal ungewöhnlich, durch den Shop reinzugehen. Meistens ist es andersrum.
Ja, damit man das Zeug rausschleppen muss. Ne?
Da ist die Ausstellung. Da ist gerade ein Fahrrad lang gefahren. Warum? Hm? Ach, wir sind auf E-Merde. Witzig. Ja, wir sind ja unterirdisch eingestiegen, dann Treppen hochgegangen. Sind jetzt ebenerdig neben der Straße. Da ist ein Fitnessstudio.
Wir sind immer noch im. Nein, wir sind jetzt drin im DAC, also im Danish Architecture Center. Und wir haben gerade eine kleine Pause eingelegt, die für euch nicht hörbar war. Wir waren nämlich im Café, das es hier oben gibt. Das ist das Rooftop Café. Und da kann ich schon mal eine Empfehlung für aussprechen. Sehr nette Menschen, die einen da mit Leckereien versorgen. Ich hatte einen sehr leckeren Cookie, den ich als Cake bestellt habe und dafür eine Rüffelung bekommen habe. Völlig zu Recht. Ich habe ihr dann erklärt, dass auf Deutsch es Cakes heißt und dass deswegen mein Hirn daraus einfach spontan Cake machte. Ja, und jetzt sind wir eine Etage tiefer gegangen. Wir rollen die Veranstaltung quasi rückwärts auf, weil eigentlich fängt man im Erdgeschoss an und bewegt sich dann nach und nach die Stockwerke nach oben durch die einzelnen Räume. Und hier auf der obersten Etage unterhalb des Cafés halt gibt es so einen Auditoriumraum, wo man so auf verschiedenen Höhen sitzen kann. Hier findet allerdings gerade, glaube ich, die Ausstellung, die hier drin ist, die macht davon keinen Gebrauch. Ich nehme an, dass das auch als Bühne genutzt werden kann für Veranstaltungen. Und hier oben ist dann nochmal so ein Kino direkt vor der Panorama-Fensterscheibe, die nach draußen Richtung Hafen geht, wo so Lectures und Talks quasi während der Exhibition laufen, auf dem man sich dann hinsetzen kann und das sich anhören kann. Und weißt du, ob das eine Dauerausstellung ist, die immer gleich ist? Oder,
nee, ich glaube, das wechselt durch. Das wechselt, kommt mir so vor. Hier geht es ja um Recycling, was auch so ein Thema ist, was dafür prädestiniert ist, nochmal gehighlightet zu werden. Oder auch dem Upcycling von alten Gebäuden. Das hatten wir auch schon öfter hier als Thema in den letzten Tagen mal im Meterbereich besprochen, neu bauen oder alte Gebäude sanieren. Und es gibt wohl viel Potenzial hier noch in Dänemark. Da gibt es dazu verschiedene Videos und Beispiele, wie man einfach jetzt, wie zum Beispiel hat man offensichtlich in einem alten Gebäude die Decken rausgeklappt quasi, statt sie einfach wegzuwerfen und daraus Treppen zu machen.
Ja, also hier geht es genau um das, was du beschrieben hast, nämlich um quasi Recycle. Und die Headline ist: Nothing can leave the construction site. The most sustainable building is the one that's already, that already exists.
Ja.
Genau, und sie haben bei diesem Projekt, das hier, dem diese Wand, wo wir hier vorstehen, gewidmet ist, geht es halt wirklich darum, dass sie die gesamten Innenbereiche, also alles, was an Baustoffen im Gebäude drin waren, recycelt haben und daraus ein neues Interieur gebaut haben.
Ja.
With surgical precision, cuts have been made in exterior walls and floor decks, where concrete decks have literally been tilted and converted into large staircases. Also sie haben die Zwischendecken in Treppen umgebaut.
Genau, einfach rausgeklappt, die Decke runtergeklappt. Ja. Also oben eingehängt, runtergeklappt, dass zwei Stockwerke durch die ehemalige Decke verbunden werden und nun aus dieser Klappe eine Treppe wird, wenn jemand Stufen draufgesetzt hat. Ganz witzig.
Ja, hier sieht man auch an so einem kleinen Modell, wie das Prinzip vonstatten gegangen ist. Ist hier aus Sperrholz gebaut.
Ich glaube, es machen sich viele nicht bewusst, wie viel also Energie, aber auch CO2-Ausstoß im Beton steckt. Ich kriege auch nicht ganz zusammen, warum Beton eigentlich CO2 ausstößt. Das muss mit den chemischen Prozessen zusammenhängen, die bei dem Aushärten von Beton passieren oder bei der Herstellung. Ich weiß es leider gar nicht so genau. Aber das ist eben definitiv ein Riesenthema, weswegen eigentlich jedes Abreißen von gerade von Betonflächen richtig schlimm ist. Insbesondere, wenn dann das nächste Gebäude an der Stelle auch wieder Beton verwendet und alle paar Jahre neu Beton vergossen wird. Man sollte eigentlich tunlichst jedes Material, was existiert, weiterverwenden, weil es einfach extrem viel CO2 spart. Ne? Das ist wirklich Punkt.
Warum ist Beton so problematisch beim CO2-Verbrauch? Ja, da muss ich mich mal wieder aus der Zukunft melden. Beton verbraucht so viel CO2, da er aus Zement, Sand und Kies besteht. Hauptproblem ist Zement. Dieser wird wiederum aus Kalk und Ton hergestellt und muss dafür auf etwa 1450 Grad erhitzt werden. Dieses sogenannte Brennen benötigt große Mengen an Energie, die in der Regel aus fossilen Brennstoffen stammt. Das macht jedoch erst die Hälfte der Emission aus. Denn hinzu kommt, dass bei diesem Prozess im Kalk gebundenes Kohlendioxid freigesetzt wird. Und die Umweltbelastung dabei ist gewaltig. Die weltweite Betonproduktion ist für 6-8% der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Das ist 4-mal so viel wie der Luftverkehr. Wäre die Betonherstellung ein Land, wäre es der 3-größte Erzeuger von CO2 nach China und den USA. Ihr seht also, wie extrem wichtig es ist, hier etwas zu verändern.
Genau, und die Tafel beschreibt ein anderes wichtiges Thema, nämlich Holzbau. Also tatsächlich auf Beton ganz zu verzichten und die Statik weder aus Stahl noch aus Beton zu gestalten, sondern aus großen Holzelementen. Ne? Das ist also auch gerade ein starker Trend. Auch Hochhäuser, so viel wie möglich aus Holz zu bauen. Ich finde hier spannende Geräusche. Wir sind nämlich hier ein deutsches Projekt aus Hamburg. Den begrünten Bunker.
Ach so, das ist, okay, ja.
An der Schanze.
An meinem Kopf schließt sich gerade ein planungstechnischer Bogen, den wir eigentlich für diese Tour hatten, wo Cornelis mir sagte, er wolle sich in Hamburg irgendeinen Bunker ansehen. Ich so, ja, irgend so einen Bunker, passt schon. Und jetzt sehe ich hier ein Foto davon und mir wird klar, dass es sich um diesen Bunker handelt.
Genau, da wurde also ein relativ massiver großer Bunker aufgestockt mit einem Hotel oben auch. Das ist ein, ich glaube, Hardrock-Hotel, das wiederum extrem begrünt wurde und einen Fahrtweg nach oben nun bekommen hat und dadurch eine ganz andere Ästhetik entsteht.
Das ist wieder der Versuch, irgendwie diesen Bunkerbrutalismus in irgendwas Nutzwertes zu. Ich meine, klar, es ist, ich verstehe ja, dass man das möchte, einfach weil da eine es unfassbar viel Kohle kosten würde, diesen Bunker einfach abzureißen. Und er steht halt nun mal einfach da und dann möchte man auch irgendwas daraus machen. Es ist und bleibt halt ein Bunker. Auf den ersten Moment sieht das irgendwie so was wie aus einem Science-Fiction-Film aus, wo man irgendwie so die letzte Bastion der Menschheit darstellen möchte. Doch unterm Strich ist es halt ein Bunker.
Das ist immer ganz spannend, hier ist eine Grafik, die einfach den Verbrauch von Konstruktion zeigt, ne? An Mineralien, Sand, Stein, andere Materialien. Recycle heißt übrigens auf Dänisch Genbrug.
Ach so, ich dachte, das wäre der Untertitel. Okay.
Ich glaube,
Genbrug. Okay. Hier sieht man nochmal so ein paar Bestandteile, die wir alle so aus dem Büroalltag kennen, wenn man mal zur Decke guckt. Hier sind so Steckdosen, Schalter, so Deckenauslassventile für Klimaanlagen und sowas, die hier zu so einem Mahnmal aufgebaut wurden, wo man halt sieht, welche Teile so alle dann entsorgt werden dürfen, wenn so ein altes Gebäude. Hier sind auch Neonröhren.
Umgeben von vielen roten.
Lustig, wenn man die in einer anderen Perspektive sieht, weil es mir wurde erst lustigerweise bei den Sachen, die man hier erst, wenn man rumgeht, sieht. Also es ist so ein T-förmige Skulptur quasi in der Mitte des Raumes. Und erst als ich um ein Segment rumging und dann diese Lichtschalter und Klimaanlagenauslässe gesehen habe, wusste ich, das sind Deckenelemente. Und weil das hier auf der Seite, die man zuerst sieht, diese Neonröhren Baukästen sind, habe ich gar nicht erst realisiert, weil normalerweise sieht man die nicht, während sie halt vertikal vor einem stehen, sondern sie hängen an der Decke.
Ja.
Das ist witzig.
Es ist unfassbar, wie viel Ressourcen, Energie einfach in diesen ganzen Kram steckt, den wir ständig runterreißen und erneuern. Ne? Also diese Materialien, die wir haben, halt Metallgehäuse, Kunststoff, Leuchtmittel, es ist einfach ganz schön viel. Mir tut es immer sehr weh, wenn ich Abrissarbeiten sehe. Gerade auch in Hofhaus, ein großes Gebäude, gerade abgerissen worden, war letztes Jahr. Vor 2 Jahren vielleicht sogar schon das Postgebäude, Postbankgebäude in Nähe des Bahnhofs. Das ist einfach richtig, richtig, richtig viel Zeug, was da auch runtergeholt wird. Inzwischen auch zumindest versucht wird zu sortieren und eben durchaus auch zu recyceln. Aber es bleibt einfach viel. Ne? Jetzt da runter, macht das Sinn?
Wir müssen noch an den nächsten Raum, oder nicht?
Ja. Es bleibt allerdings etwas absurd, dass in diesem Museum ein Fitnessstudio steckt.
Während wir die Stockwerke wechseln. Genau, man läuft hier quasi sowohl am Verwaltungsbüro des Fitnessstudios wie auch an dem Bekleidungsshop des Fitnessstudios wie auch an dem Fitnessstudio an sich vorbei. Das ist so ein bisschen skurril, dass das hier mit quasi in diesem Haus integriert ist. Doch das spricht ja alles irgendwie für diese... Warum auch nicht? Ne? Warum?
Ja.
Warum? Gut, wir drehen nochmal um, weil wir haben gerade entdeckt, dass es da noch eine weitere Möglichkeit gibt, wie man hier runterkommt.
Das können wir ja nicht liegen lassen. Sorry. Auch wenn wir das schon mal in diesen Folgen gehabt haben. Wenn ihr es nicht gehört habt, wir waren ja schon mal in einer Rutsche nicht stecken geblieben in
Slowenien.
Slowenien, genau.
Da irgendwo war ein Baumwipfelpfad und da konnte man auch am Schluss mit einer Rutsche runterrutschen. Mitten im Wald haben wir mit einer EC-Karte bezahlt. Fantastisch.
Ach, hier. Dann versuchen wir es.
Gut. Okay. Then here we go. Diesmal rutsche ich zuerst.
Ja.
So, also hier ist in der Wand einfach eine Rutsche. Das ist auch wirklich so neben den... Warum gibt es das nicht öfter? In Kaufhäusern und sowas. Rolltreppe, Treppe, Aufzug, Rutsche. Es sollte einfach viel häufiger Rutschen geben.
Naja, so, ich wollte gerade sagen, wir haben über diesen Vergleich zwischen Deutschland und anderen Ländern. Das würde wahrscheinlich unbeaufsichtigt, nicht ohne weiteres.
Ja, ich habe auch gerade wirklich gedacht, die Person, die hier gerade noch die...
Genau.
Man nimmt sich hier so Rutschkissen. Und die Person, die daneben steht, die würde uns jetzt einweisen, nur sie ging einfach weg.
Ja.
Nee, Moment, ich muss das hinten. Nach vorne muss ich das nehmen, was jetzt wahrscheinlich echt ein Problem wird. So. Und dann... Ach du Schande. Okay, das werde ich bereuen. Ganz schön lang. Okay. Wie immer hat der Schub nicht gereicht, um mich ganz durchzudrücken. Uiuiui.
Gut, die Rutsche in Slowenien war ein bisschen witziger, glaube ich.
Ja, die ist ein bisschen eng hier.
Ja, ja.
Ein bisschen ruppelig. Ja, also es ist eine Spiralrutsche. Und ich glaube, da kommen Leute, die das besser können als wir.
Gut, wir haben noch einen Raum übersehen, glaube ich. Bis in 2 Tagen noch. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen was zur Geschichte der Stadt. Was ein bisschen schwierig ist in dem Museum, dass mitten durch eine Straße geht. Und wenn mitten durch ist und durch eine Straße geht, gibt es halt einen Bereich, der ist dann nicht verbunden. Also muss man entweder links oder rechts hoch und kann dann über die Straße gehen oder unterhalb der Straße in Exhibitions gehen. Ich habe hier noch sowas gebaut. Komplette Plattenbausiedlungen, die müssen aussehen wie in Wolfsburg. Ja. Ich glaube, das ist was, für das eigentlich Dänemark früher bekannt war, so komplett rational, ohne größere Gestaltung zu bauen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Dänemark, wie viele andere Länder, mit enormen Wohn- und Infrastrukturproblemen konfrontiert. Materialknappheit und Wohnraummangel waren bestimmende Faktoren bei der Entwicklung der Städte. Dabei gewann in Dänemark der Funktionalismus starken Einfluss. Klare Formen, Flachdächer, große Glasflächen und offene Raumgefüge prägen diese verbreitete Architekturform der Moderne. Parallel entwickelte sich in Dänemark auch eine auf das soziale Wohnen fokussierte Architektur. So wurden Schulen, Wohnsiedlungen und öffentliche Gebäude mit dem Gedanken errichtet, dass Zugang zu gutem Lebensraum und Bildung Teil eines demokratischen Wohlfahrtsstaates sind. Dieser vorherrschende Stil spiegelt die Werte skandinavischer Ästhetik. Fokus auf klare und saubere Formen mit einem hohen Anspruch bei der Innenarchitektur. Die Funktion der Architektur steht im Vordergrund. Nicht die Optik. Dieser Rationalismus hat das Bild dänischer Städte geprägt. Etwa ab den frühen 2000er Jahren hat hier jedoch ein Wechsel stattgefunden, der als Pragmatic Turn in Danish Architecture beschrieben wird. Die Architektur wurde spielerisch innovativ, behielt jedoch die funktionale und nutzenden orientierte DNA. Ohne die moderne, minimalistische Formsprache zu verlieren, entwickelten junge dänische ArchitektInnen Projekte, die durch Formspiel, neue Materialität und starkem Kontextbezug geprägt waren und noch heute sind. Seitdem sorgen die dänischen Architekturbüros weltweit für Aufsehen und machen dänische Architektur zu einem Exportgut.
Man ist ja auch sehr stolz auf die Oper in Sydney. Da auch ein dänischer Architekt gemacht. Und dann schon noch La Défense in Paris. Ne? Da war ich auch noch nie. Das ist eigentlich, muss auch ganz spannend sein, das Gebäude, so als Formwirkung. Dieses, wie heißt es denn? La Grande Arc.
Das?
In Paris, in dem La Défense, diesem Neubauviertel, das sind 70er, 80er. Dann haben sie einfach so einen großen Kasten hingestellt oder Tor. Da war ich auch noch nicht bei der Kirche. Sehr spannend.
Das sieht voll modern aus, aber wahrscheinlich war es in den 60ern, 70ern.
Das finde ich mal ein ganz gutes Format, Architektur so zu präsentieren, dass du gleichzeitig mehrere Perspektiven bekommst mit Video.
Ja.
Und eine Zeit hat dafür.
Ja, hier drin ist eine Kammer, in der drei Leinwände sind, wo man vorne eine Hauptansicht hat und links und rechts noch zwei Seitenleinwände. Und da kann man dann eben berühmte Bauwerke dänischer ArchitektInnen bewundern, auch so Drohnenflügen und sowas, mit schöner Musik dabei. Und man sieht dann halt quasi parallel drei verschiedene Perspektiven derselben Szene. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Und aus Designersicht ist es eine Herausforderung, weil wenn du in der Mitte eine Vorwärtsbewegung hast, links eine Aufwärts- und rechts eine Abwärtsbewegung, dann entsteht im Kopf eine Drehbewegung. Und da diese drei Leinwände dein gesamtes Blickfeld füllen, gibt es mit Sicherheit Menschen, die da schon mal dann aufstehen und sagen, ich brauche eine Tablette.
Ich fand es halt ganz gut, weil es erstmal diese, also Fotos sind oft ja für Architektur nicht unbedingt das, was sie gut widerspiegelt. Es braucht dann schon ein bisschen mehr Perspektiven und da sind ja Videos schon ganz gut, aber auch ein Video ist manchmal ein bisschen platt. Und deswegen drei verschiedene Perspektiven zu zeigen und du auch ein bisschen auswählen kannst, wo du hinguckst, ist eigentlich ganz schön und schafft so eine gewisse Räumlichkeit. Wir stehen jetzt vor einem Gebäude, das auch so gebaut wurde.
Ach okay, ich dachte, das wäre ein Konzept.
Nee, das ist tatsächlich gebaut in New York. Leider habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Genau, es hat etwas spannenden Namen Via 57 West, also das ist also offensichtlich die Adresse. Aber vielleicht erkennst du, welcher Architekt das war.
Wieder unser lieber Freund Bjarne.
Ja, natürlich.
Nee, Bjarne, Bjarke?
Bjarke.
Bjarke, genau, natürlich. Wobei das jetzt wenig, das erinnert mich jetzt eher an so ein aufgespanntes Segel und weniger an typische geometrische Formen, die er einfach nur gedreht hat. Ja, in der Mitte sind wieder so ein paar Balkone rausgedreht, doch. Also mir gefällt dieser Stil tatsächlich immer mehr, weil
ja.
es hat so was Schlaues irgendwie. Weil auch hier bei diesem Gebäude, was halt, stellt euch einfach eine Pyramide vor, aus der man ein Viertel rausgeschnitten hat, dass man nur auf eine Seite guckt, das Ganze noch etwas verzogen und leicht gedreht. Aber diese Details lassen wir jetzt mal für eure Vorstellungskraft außen vor. Und dann sind da einzelne Balkone quasi in die Schrägflächen eingelassen, wo dann die Wohnungen drin sind. Und in der Mitte ist quasi nochmal ein Rechteck rausgehoben, sodass ein langer Schacht in der Pyramiden, im Pyramidenviertel entsteht. Und am Boden dieses Schachtes ist ein kleiner Park. Und wenn die Sonne, ich nehme an, das ist dann eben Sonnengewand, diese flache Seite, das ergibt dann nochmal einer deutlichen Menge mehr Wohnungen bietet es Sonnenlicht, als wenn man einfach nur die Front gewählt hätte, ohne dass es diese Einbuchtung in der Mitte geben würde. Und es gibt ja so Bauweisen, also Bauwerke, die so oppressiv wirken, ne, die durch ihre Geometrie sehr wuchtig und sehr einschüchternd wirken sollen. Und das schafft der gute Bjarke Ingels auf jeden Fall, zumindest den Bauwerken, die mir jetzt gerade von ihm einfallen, sehr gut zu umschiffen, sodass man nicht dieses Gefühl hat, dass einen das einschüchtern soll, sondern dass es für Menschen gemacht ist. Wobei es wahrscheinlich was anderes ist, wenn man jetzt davor steht, weil es ist schon ein ziemlich großes Gebäude, wenn man sich mal den Scale hier vorstellt. Weil wir sehen auf diesen rausgedrehten Balkonen auch kleine Männchen stehen.
Das ist schon ein genau. großes Ding.
Und was es auch ein bisschen auch, glaube ich, sein Ding ist, es gibt halt zu fast allen Projekten so schematische Zeichnungen, wie diese wie der Denkprozess eigentlich war. Ich finde jetzt nicht so recht die von diesem Gebäude, aber das sind dann meistens so mehrschrittige Darstellungen, auch so isometrisch teilweise, wo man also mit ein paar Blöcken anfängt, dann eine Lichtrichtung irgendwie weitermacht und dann ein paar Sachen miteinander verdreht und optimiert und dann dieses Gebäude dabei rauskommt. Ich suche das nochmal raus und blende es hier vielleicht rein oder verlinke es. Das ist halt auch tatsächlich ganz nett, wie er das immer, weil das Studio letztlich, das ist ja eine größere Menge Menschen, visualisieren, was die Konzeptideen dieser Gebäude sind. Na, man kann es übrigens hier nochmal sehen, wie es in New York steht. Das ist also echt ganz witzig geworden. Ich packe die Bilder entsprechend rein und bin von dem Gebäude auch ziemlich Fan. Ich finde aber auch, dass es durchaus Verwandtschaft zeigt zu dem 8 House. Ne?
Genau, ich wollte dich nämlich gerade fragen, weißt du zufällig, ob es vor oder nach dem 8 House gebaut wurde?
Es ist danach gebaut, aber manchmal ist das mit Konzeption und Bau ja immer so eine Sache. Weil das gedacht wurde, könnte ich das nicht genau sagen.
Ne? Weil man sieht auf jeden Fall ein paar Gemeinsamkeiten.
Genau.
Auch von der Idee her, was hier mir jetzt optisch oder konzeptionell fehlt, so, ist das, was ich am 8 House so bemerkenswert finde, nämlich dieser umlaufende Weg. Ne? Das heißt, dass du wirklich diesen konsequent ansteigenden, barrierefreien Weg vom Boden bis ins oberste Stockwerk hast. Klar, da sind noch Treppenhäuser und Aufzüge zwischen, mit denen du die restlichen Wohnungen erreichen kannst. Das finde ich, ist so das Alleinstellungsmerkmal beim 8 House.
Genau. Was auch drin steckt, dass ich finde, viele dänische Architektur ist jetzt für dieses Keilförmige, halt immer, um auch Apartments zum Licht zu setzen, um überall Zugang zu Dachflächen und Terrassen zu bekommen. Das finde ich ganz oft wieder. Und etwas, was komischerweise, in Deutschland sind es ja eigentlich fast immer Kästen, die Gebäude. Ist man so ein Gebäude mal als Treppe, als schräge Ebene oder als letztlich Keil darstellt und diese Keile auch gegeneinander stellen kann, wird sehr selten gebaut. Und das ist eigentlich schön. Alles veggie.
Auch hier natürlich wieder Lego allgegenwärtig.
Ja.
Als Beispiel für dänische Designkunst.
Einige der bekanntesten Vertreter waren nach dem Zweiten Weltkrieg Arne Jacobsen, Flemming Lassen, Knut Holscher und Jørn Utzon. Auch in diesem Zeitraum hat Dänemark bereits Architektur exportiert. Etwa die Oper in Sydney von Jørn Utzon. Oder das Arne Jacobsen Haus in der City Nord in Hamburg, das heute als Ikone der Moderne gilt. Seit dem Jahr 2000 sind dänische ArchitektInnen mit dieser neuen Formsprache endgültig zu einem Aushängeschild dänischen Designs geworden. Unter anderem Bjarke Ingels, über den ihr ja schon eine Menge bei uns gehört habt, Dorte Mandrup und die Büros Kobe, JDS Architects oder auch 3XN Architects. Von letzteren stammt etwa der Cube am Berliner Hauptbahnhof. In der nächsten Folge werdet ihr noch mehr von dänischer Architektur und einigen dieser Studios hören. Dann sind wir mit einem echten Experten unterwegs, dem dänischen Architekten Bo Christiansen von Scale Denmark, einem ebenfalls im Blocks ansässigen Büro für Architekturführungen mit Fokus auf Stadtentwicklung und Quartierplanung.
Ja. Also der Raum, in dem wir gerade drin waren, der war sehr dicht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich reinkam, bin ich durch die letzten Tage mir kommt schon wieder so lange vor, dass wir hier sind, durch den letzten Tag und auch den heutigen Tag, wo so viel Ruhe an so vielen Stellen herrschte und so viel Freiraum, von dem ich eben sprach, da hat sich mein Gehirn jetzt so richtig drauf eingeschossen, will ich nicht sagen, aber es hat sich daran gewöhnt. Und diesen Ausstellungsraum, in den wir gerade reinkamen, der war komplett extrem. Hier ist eine Wand, auf die man seinen kleinen Aufkleber kleben kann, den man quasi als Eintrittskarte bekommt. Jetzt denke ich wieder deutsch. Kann man sich nicht einfach hier von einem abziehen und aufpappen und dann so tun?
Das ist schon wieder. Good point.
Das ist schlimm.
Mach ein Foto, damit ihr wisst, was wir meinen.
Es ist so schlimm. Ja. Das ist schon wieder diese Denkweise. Aber das ist doch voll unsicher. Hier kann man sich doch auch einen Aufkleber abmachen. Hier, den kann ich einfach abmachen. Zack, ich habe einen Aufkleber in der Hand, mit dem ich jetzt gratis ins Museum gehen kann.
Weißt du was? Die haben verschiedene Farben. Wahrscheinlich gibt es pro Tag unterschiedliche Farben. Und wenn es nicht passt, hast du Pech gehabt.
Trotzdem.
Ja.
Es ist, ich fühle mich gerade richtig mies. Ja, wenn man zu zweit in diese Drehtüren geht, passieren immer schlimme Dinge. So, okay. Vom Miesfühlen zurück zu dem, was ich sagen wollte. Dieser Raum ist sehr dicht gewesen. Das heißt, stellt euch schwarze Wände vor, auf denen so überlagernd hunderte von Architekturfotos, Designbeispiele, Texte, weiße Texte auf schwarz, Monitore mit laufenden Videos drauf, Exponate, wahnsinnig bunt, wahnsinnig dicht, wahnsinnig vollgepackt. Und ich musste gerade eben erstmal schlucken, als ich reinkam und dachte so, ich will hier raus. Das ist mir zu viel. Das ist natürlich Quatsch und natürlich habe ich dem auch nicht nachgegeben, aber ich fand es interessant, irgendwas ist mit meinem Kopf in den letzten 24 Stunden passiert. was mich diesen Raum als krassen Kontrast zu der restlichen Welt, die wir hier draußen so bisher präsentiert bekommen haben, hat nehmen lassen. Ich hoffe, dieser Satz ergab für euch da draußen Sinn.
Ich muss auch sagen, dieser Raum war einfach auch keine gute Architektur, obwohl das Gebäude in sich doch sehr schön ist und viele schöne Räume bietet und auch immer wieder andere Einblicke und obwohl es eigentlich auch wiederum nur eine Stapelung von Kuben ist, doch ganz gelungen ist, ist dieser Raum irgendwie so ein bisschen so ein Afterthought. Ne? Also da braucht man nochmal eine Ecke für irgendwie eine Ausstellung. Ja, dann haben wir das da reingequetscht. Das war einfach zu wenig Platz für die Menge an Informationen und die Menge an Menschen, die da diese Informationen konsumieren wollten. Und Architektur muss eben auch angenehme Räume schaffen und ein bisschen Luft zum Atmen bieten. Das hat leider gefehlt.
Ja. Ne? Der Raum war nicht nur durch seine Menge an Exponaten dicht, sondern er war auch tatsächlich sehr eng, ja, gemessen an der Luftigkeit, die im restlichen Gebäude herrscht.
Ja. Ja. Hier draußen übrigens noch eine ganz tolle Spielfläche für Kinder.
Ja, jede Menge Gummimatten,
ja,
Treppenstufen und so Kletternetze auf so welligem Untergrund und so kleine Rutschen, wo die Kleinen hier wild runterspringen können. Wir machen jetzt kein Foto, weil wir die Privatsphäre von Kindern nicht verletzen möchten.
Ich habe da in Finnland auch schon mal sehr Ärger bekommen. In Finnland ist das hoch verboten.
Richtig,
Dänemark
ist auch,
weiß ich
finde
nicht
ich völlig
genau.
Richtig.
Ja, ist okay. Genau. Wir müssen es eigentlich so in diese Richtung.
Also wir finden das völlig richtig. Ich wollte dich jetzt nicht überfahren und...
Ich fotografiere ja immer nur Architektur und vergesse, dass da Kinder sind, aber du hast vollkommen recht. Also Kinder und Menschen mit Rechten.
Ja.
So.
Ja. Genau, also dieser Raum, ich fand diesen Raum sehr interessant und ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt, weil es gibt da Audio-Guides, die man sich draußen gratis mitnehmen kann, wenn man sich die Zeit nehmen möchte und Architektur begeistert ist, kann man da, glaube ich, locker zwei sehr informative Stunden drin verbringen. Leider ist, ich bin sehr fühlig geworden in den letzten Jahren, was so die Raumatmosphäre wirklich im Sinne von Luft in Räumen betrifft. Und da drin war eine ganz schlechte Luft. Da standen zwar riesengroße Klimageräte, doch eins davon war nicht an und das hat scheinbar den gesamten Rhythmus durcheinander gebracht. Also neben Akustik in Räumen komme ich jetzt in ein Alter, in dem ich immer mehr wahrnehme, wann die Klimatisierung und die Luftverteilung einfach in Räumen extrem wichtig ist. Und hier gab es jetzt Räume drin, die waren super kalt von der Klimatechnik her und dann eben diesen kleinen Ausstellungsraum, wo auch auf engstem Raum die meisten Menschen drin waren. Und der war völlig mit der Klimatisierung überfordert und das macht da drin dann so eine Waschküche irgendwie und das lässt zumindest mich dann nicht gerne an so einem Ort länger verweilen.
Ich habe jetzt übrigens gedacht, von meiner Recherche vorher und auch dem, was wir besprochen haben letzten Tagen, ist das Museum vielleicht schafft, mehr auch Bezüge zu schaffen über mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte, warum die Architektur so ist, wie sie ist und was sie prägt. Es war jetzt aber mehr so, glaube ich, dass mehr oder weniger Werke aneinandergereiht wurden und wenig Bezüge hergestellt wurden. Für meinen Geschmack, vielleicht macht das dann der Audioguide, aber in dem, was ich jetzt gesehen habe, war das ein Sammelsurium. Tolle Werke, definitiv. Vieles, was gerade in Kopenhagen steht, ist auch nicht erst in den letzten 20 Jahren interessant. Aber ich glaube, es gäbe da vielleicht noch mehr Bezüge. Gerade dieser nordische Stil, diese Reduziertheit und diese Klarheit, die ist hier nicht erst kurz, vor kurzem erfunden worden. Ne?
Ja. Ich habe den Cornelis gerade gestoppt.
Ja.
Und zwar, weil mir hier an dieser Stelle irgendwie gerade aufgefallen ist, dass hier so eine Art Panorama ist. Nein, hier ist ein Panorama so, wo man sehr, sehr viele verschiedene architektonische Zeitalter dieser Stadt auf einmal sieht. Weil wir haben ja so ein altes historisches Hafengebäude, was direkt hier am Wasser steht. Wir sehen Hausboote, wir sehen normale Boote, wir sehen Autos parken. Wir sehen auf der rechten Seite sehr moderne Architektur. Auf der linken Seite dann geht es eher so in die alte Architektur über und überragt wird das Ganze von so zwei sehr klassisch aussehenden Kirchtürmen. Diese Stadt hat auf jeden Fall jede Menge Epochen, die man ihr deutlich ansieht.
Plus wir sehen Fahrräder, Boote und Autos gleich, also quasi in mehreren Layern gleichberechtigt beieinander. Ja. Das ist auch ganz cool. Auch Leihfahrräder
und Lexus-Fahrräder. Fahrräder habe ich jetzt schon ganz übersehen.
Ja.
Ich wollte noch auf einen Aspekt hinaus, bitte, den du gerade eben in der Ausstellung genannt hast, den wir, glaube ich, nicht auf den Tisch kehren sollten, weil das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst. Du sagtest eben, dass Dänemark in einer gewissen Zeitspanne berühmt war oder berüchtigt, wenn man so möchte, für so Plattenbau.
Fertigbau.
Und Fertigbau, Plattenbau. Ja. Also wirklich, dass es aussieht wie, du hast, glaube ich, Wolfsburg als Vergleichsbeispiel genannt. Ich habe mir die entsprechende Infotafel dazu mal durchgelesen. Da geht es halt darum, dass es Epochen in der dänischen Geschichte gab, wo einfach Wohnraum extrem rar war und die Bevölkerung förmlich aufbegehrt hat, weil insbesondere für junge Menschen, für Studenten, für Schüler, für Leute, die eben gerade das Elternhaus verlassen und sich auf den Weg in die Welt machen möchten, kein Wohnraum, der einfach erschwinglich war, zur Verfügung stand. Und das hat man eben dadurch dann versucht zu kontern, indem man extrem viel, extrem pragmatisches Schrägstrich in Klammern Hässliches möglichst schnell irgendwo hingeknallt hat.
Ja, und was schon hier ganz gut daran geworden ist, dass trotzdem, ich glaube, es hatte eine gewisse Qualität, auch gerade auch vielleicht noch der Blick auf Möbel und Interieur, was teilweise ganz toll, glaube ich, ist und auch schon in den 60ern, 70ern ziemlich gut war. Und dann eben auch seriell gut zu bauen. Und das serielle Bauen mit Modulbauteilen, das habe ich mit ein bisschen, nicht Expertenblick, aber ich habe zumindest drauf geschaut, auch an mehreren Gebäuden entdeckt, die durchaus gut gestaltet sind, aber aus Elementen zusammengesetzt wurden und damit auch auf diese Erfahrung aufbauen. Und jetzt gerade wild und laut. Boote mit Menschen, die Dinge tun, sind hier auch ein Ding. Ja. Sie singen, sie trinken, sie brutzeln, sie
es fährt gerade ein sprichwörtliches Partyboot an uns vorbei.
Ja.
Aber weißt du,
zurück zur Architektur,
genau. Die Lebensfreude ist hier auf jeden Fall vorhanden.
Ja.
Und das auf nicht so eine ganz einschüchternde Art und Weise, wie ich sie manchmal, wie ich sagte ja schon an einer anderen Stelle, beim 8 House, dass ich manchmal nicht so viele Menschen auf einem Haufen ab kann.
Ja.
Und deswegen laut feiernde Menschen auch manchmal eher als Grund, die Straßenseite zu wechseln, empfindet. Doch hier ist das noch nicht passiert, obwohl mir teilweise laut feiernde Menschen entgegenkommen.
Haben wir noch andere Entdeckungen in der Ausstellung?
Nee, ich bin jetzt gerade für einen Moment erstmal leer geredet.
Ja. Den Sack hier immer zumachen, noch ein bisschen Stadt auf uns wirken lassen. Wir haben noch einen hochinteressanten Termin heute. Es gibt für euch weitere Folgen. Nein, wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben gerade schon bei der Reflexion gemerkt, es gab selten bis nie eine Podcast-Tour, insbesondere in einer Stadt, zu einer Stadt bei Schöne Ecken, wo wir also auch mehrere Bezüge schaffen und das Thema von mehreren Seiten, also was ist hier an Urbanität, an Kultur, an Architektur in der Stadt zu finden, zusammenbringen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Weiterentwicklung auch für uns, wo wir früher einfach eine Stunde eine Stadt gemacht haben. Gibt es für euch also jetzt ganz verschiedene Aspekte und wir sind gleich an einem neuen, tollen Ort, den ihr in 3 Wochen bei uns hören könnt. Wir sagen, bleibt dabei.
Genau, und ich möchte an dieser Stelle nochmal dazu anregen, komm nach Kopenhagen, weil wie Cornelis gerade schon sagte, das ist wirklich eine Stadt, in der wir nicht ohne Grund mehrere Folgen machen, weil ich bin wirklich bisher extrem begeistert davon, wie facettenreich diese Stadt ist und wie offen und schön das auch hier ist.
Das freut mich. Dann bin ich ja beruhigt. Alles klar. Gut, dann sagen wir Tschüss.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.